Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für den Predigttext habe ich mich heute beschränkt auf einen einzigen Vers, und zwar aus dem Evangelium, aus dem vorgesehenen Predigttext, eben aus diesem Gleichnis von den Weingärtnern, die den Eckstein verwerfen. Wir wollen hören als Predigtvers auf Markus 12, den Vers 10. Da sagt Jesus Christus: Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit deinem heiligen und ewigen Wort heute Morgen beschenkst, dass du uns diesen Vers gibst für unser Leben und dass wir in dieser Predigt als Gemeinde nun darüber nachdenken dürfen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt in unser Leben hinein sprichst, dass du dich uns offenbarst und dass wir deine Stimme hören, vernehmen und umsetzen können. Das wird aber nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Über diesen Vers möchte ich predigen, und ich habe die Predigt überschrieben: Jesus, unser Fels und Eckstein. Und wie so häufig habe ich drei Punkte mitgebracht. Das sind, man könnte auch sagen, drei Perspektiven, drei unterschiedliche Perspektiven, aus denen ich diesen Vers bedenken möchte. Erstmals Jesus, der verheißene Stein. Das soll so ein bisschen die biblische Perspektive aufgreifen. Zweitens, Jesus, der verworfene Stein, der geht so ein bisschen in die Richtung missionarische Perspektive. Und drittens, schließlich, Jesus, der zentrale Stein, das ist so ein bisschen die biografische Perspektive dieses Verses. Das Erste, Jesus, der verheißene Stein. Das ist so die biblische Perspektive, die uns noch einmal ganz neu deutlich zeigt, alles das, was im Neuen Testament passiert ist, das ist natürlich schon im Alten Testament angelegt. Das ist vorhergesagt, das ist vorherbestimmt. Das ist ganz wichtig hier. Jesus macht da deutlich darauf aufmerksam. Er sagt: Habt ihr das denn nicht gelesen, dieses Schriftwort? Kennt ihr euch denn nicht damit aus? Das wird so kommen. Die werden mich nicht nur ein bisschen ablehnen, sondern komplett verwerfen halt nicht. Und er bezieht sich hier auf den Psalm 118, den Psalm, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört und gelesen haben. Und das ist so, dass das Alte Testament und das Neue Testament untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt immer wieder die irrige Ansicht, auch bei Christen, so nach dem Motto: im Alten und Neuen Testament, in der Bibel hier, das sei so wie mit meinem Testament zu Hause, was ich schreibe. Vor 20 Jahren, als ich noch ein gutes Verhältnis mit meinen Kindern hatte, da habe ich meinen erstgeborenen Sohn eingesetzt, nicht? Und nachdem sich das verändert hat, schreibe ich jetzt ein Neues Testament, nicht? Und das ist nun mal in der deutschen Rechtsprechung so: wenn ein Neues Testament geschrieben wird, dann ist das Alte außer Kraft. Und manche Leute denken tatsächlich so, auch viele, viele Laien draußen: ja, das Alte Testament gilt gar nicht mehr. So nach dem Motto: drei Viertel der Bibel, denn der überwiegende Teil der Bibel ist ja Altes Testament, könnten wir wegschmeißen. Das stimmt natürlich nicht. Nein. Das Alte Testament ist wie das Neue Testament, Wort für Wort, Kapitel für Kapitel, Jota für Jota, das heilige und lebendige Wort unseres Gottes, von dem wir nichts wegnehmen dürfen und dem wir nichts zusetzen dürfen. Das Alte Testament ist die Wurzel, aus der wir hervorkommen, so sagt es das Neue Testament, nicht? Wenn Sie Römerbrief lesen, Römer 9 bis 11 wird das beschrieben halt, nicht? Da wird davon geschrieben: Israel, der alte Bund, nicht? Da ist dann der neue Bund, die Gemeinde Jesu, eingefropft, nicht? Ein tolles Bild, dass das die Wurzel ist, von der wir herkommen. Das weiß jeder, der einen Garten hat, und auch der keinen hat, der versteht das auch halt, nicht? Gehen Sie mal hin und sagen Sie mal: naja, also mit dem oberen Teil, mit dem Stamm und mit den Ästen bin ich ja ganz zufrieden, aber mit der Wurzel will ich nichts mehr zu tun haben. Das trennen wir mal voneinander, nicht? dann läuft da oben im Stamm und in dem Ästwerk auch nichts mehr halt, nicht? Das gehört zueinander. Und wenn Sie ein bisschen in der Bibel zu Hause sind, dann wissen Sie das auch, nicht? Ganz viele Dinge sind da auch vorgebildet, nicht im Alten Testament. Wir nennen das die Typologien. Also Sie lesen im Alten Testament schon ganz viel von Jesus. Man muss es nur mit offenen Augen lesen halt. Also beispielsweise die Geschichte Jona im Wal, wo er 3 Tage da in der Tiefe ist, in der Dunkelheit, nicht? Da sagt Jesus selber, das ist ein Bild für mein Sein im Tod, wenn ich dann im Grab gelegen habe. Oder etwa das Manna in der Wüste, mit dem das Volk gestärkt wird, nicht? Das ist eine Typologie für das Abendmahl mit dem Brot, mit dem wir auf wunderbare Weise gestärkt werden. Oder der Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer in die Freiheit, die Befreiung von der Knechtschaft, nicht? Das ist nichts anderes als unser Durchzug, wenn wir zum Glauben gekommen sind, durch die Taufe in die Freiheit, in die uns Christus letztlich hineingestellt hat. Und nicht nur, dass vieles typologisch vorgedeutet ist, ganz vieles ist auch ganz wortwörtlich vorhergesagt. Ganz wortwörtlich vorhergesagt. Das ist ja immer wieder so, dass die Christenheit in den Vorbereitungszeiten auf die hohen Feste sich das vor Augen führt. Also im Advent, der liegt ja nun schon einige Zeit hinter uns halt, nicht? Da haben wir nochmal darauf gehört, nicht? Dass schon in Jesaja gesagt wird, Jesaja 7 halt, nicht? Der Messias, der Christus, der kommen wird, der wird von einer Jungfrau geboren. Das greift dann das Matthäus-Evangelium auf. Das ist ganz wichtig, zentraler Punkt unseres Glaubens. Jawohl, es war eine Jungfrau, in absoluter Reinheit wird Jesus Christus geboren. Oder in Micha 5, da sagt der Prophet Micha halt im Heiligen Geist, nicht zu Bethlehem dieser Stadt, nicht du Bethlehem Ephrata, du bist klein unter den Städten in Juda, aber aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei. Und deshalb muss Jesus auch in Bethlehem geboren werden, weil es dort vorhergesagt ist. Aber nicht nur für die Adventszeit haben wir ganz viele messianische Weissagungen, ganz vieles, was uns hilft, Christus zu verstehen, auch natürlich für die Passionszeit. Sacharja 9, nicht? Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin, nicht? Das werden wir Palmsonntag wieder hören, diese Geschichte, die sich dann erfüllt hat, als Jesus tatsächlich dann eingezogen ist in Jerusalem. Oder denken wir an die Gottesknechtslieder in Jesaja, im Jesaja-Buch, Jesaja 53, da heißt es über Jesus, fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf uns seine Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert war. Die Strafe liegt aber auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, nicht? Und das ist natürlich in Christus am Kreuz in Erfüllung gegangen. Und nicht nur in diesen messianischen Weissagungen, sondern Jesus sagt es ja selber halt nicht, sucht in den Schriften, damit meinte das Alte Testament, sie sind es, die von mir zeugen, so heißt es im Johannesevangelium, nicht? Da sind wir aufgefordert halt, nicht? Im Johannesevangelium werden wir von Jesus selber zu oft, sucht da drin, denn überall da, wo im Alten Testament der Herr steht, da dürfen wir Jesus mitlesen. Da ist von Gott die Rede. Jesus ist ja nicht erst vor 2000 Jahren existent geworden. Er ist der präexistente Gott und deshalb war er auch schon bei der Schöpfung dabei. Jesus ist der Schöpfer, davon spricht die Bibel. Deshalb haben wir auch im Alten Testament überall Jesus. Jetzt werden die gestandenen Martinianer sagen, ja was soll das denn heute Morgen? Jetzt gleich erklärt er uns auch noch, dass man bei Rot bei der Ampel stehen zu bleiben hat und bei Grün darf man drüber gehen. Das sind doch Selbstverständlichkeiten. Das wissen wir doch alle. Warum denn dieser Punkt nochmal so deutlich? Nun, einmal, Jesus sagt es deutlich hier und ich bitte die gestandenen Christen um Entschuldigung, aber viele Leute wissen das heute nicht mehr. Die erklären tatsächlich knallhart das Alte Testament nur noch für ein historisches Dokument, für etwas, was eine gewisse religionssoziologische Bedeutung vielleicht für das Volk Israel hatte und für die Entstehung des Christentums, aber ansonsten spielt das keine Rolle mehr. Das haben wir jetzt auch nochmal von 10 Theologieprofessoren schriftlich erklärt bekommen, halt nicht, dass man nicht die alttestamentlichen Texte wörtlich nehmen darf, dass man die nicht übertragen kann in unsere heutige Zeit. Also bitte, das ist kein Wort Gottes, das ist Menschenwort, heißt es dann von diesen schlauen Theologen halt, und das darf man dann nicht mehr nehmen. Aber da sind wir am Ende von aller Theologie. Dann sind wir dabei, dass wir irgendwann eine Ideologie machen, nicht, wo wir das Christentum dann runterreduzieren auf irgendwie so ein soziologisches Institut halt nicht. Nein, das Alte Testament wie das Neue Testament ist alles das eine Wort Gottes. Und übrigens, die Bibel warnt ausdrücklich davor, in der Bergpredigt, nicht ich, sondern Jesus. Wehe dem, der etwas davon wegnimmt. In den 5 Büchern Mose wird gewarnt, wehe dem, der etwas von der Schrift wegnimmt. Wehe dem, sagt die Offenbarung, wer etwas dazufügt, wer etwas wegtut und das nicht für das heilige und lebendige Wort Gottes hält. Das ist ganz wichtig halt nicht. Und so auch hier, Jesus ist das ganz selbstverständlich, als er hier dieses Gleichnis sagt, Mensch, guck doch genau hin in die Schrift, sie spricht ja von mir. Im Psalm 118 ist es so gewesen. Also das ganz wichtig, Altes wie Neues Testament ist das eine heilige, gültige Wort Gottes, dem wir im Leben und Sterben zu gehorchen und zu vertrauen haben, das uns Weisung gibt, nicht? Und wir haben kein Recht, das heilige und ewige Wort Gottes zu verändern oder zu sagen, ja, diese Stellen, die passen nicht mehr, hier, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, das ist ja nur Menschenwort, das hat keine Gültigkeit mehr. Nein, wir haben die Pflicht, so wie Jesus das auch hier sagt, zu seinen Zuhörern, immer wieder zu lesen in der Schrift und da zu hören und das zu erkennen, was uns diese Schrift sagt. Und jetzt komme ich zum Punkt, also wir sprechen ja heute über den Stein, das ist da schon verheißen, dass es einen Eckstein gibt halt, nicht? Einen Eckstein, einen Felsengrund, auf dem alles ruhen kann halt, nicht? Einen Felsengrund. Und das wird schon eben im Alten Testament gesagt, dass es eben auch Menschen geben wird, die das ablehnen. Die einen gründen ihr Haus da drauf, die bauen auf diesen Eckstein ihr Leben und die anderen lehnen es ab. Das wird schon im Alten Testament so gesagt. Es ist nicht so, dass der Messias kommt, der Christus halt nicht, und alle nur jubeln und sich alle 100% zu ihm bekehren. Nein, der die Menschen liebende Gott lässt ihnen auch die Freiheit, Nein zu sagen. Da dürfen die Menschen auch Nein sagen und dürfen ihn verwerfen. Und das ist im Alten Testament schon verheißen, dass dieser verheißene Stein, Jesus Christus, dieser Eckstein, der gekommen ist mit unserem Herrn und Heiland, dass der eben auch verworfen wird. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Dieser Jesus Christus, er wird verworfen. Jesus, der verworfene Stein. Und das ist jetzt nicht so die biblische, hermeneutische Perspektive. Das ist jetzt so die missionarische Perspektive. Jesus, der verworfene Stein. Wenn Sie ein Eigenheim haben und vielleicht so eine Garage und dann so eine kleine Zufahrt, dann ist die vielleicht gepflastert. Vielleicht haben Sie es auch selber gemacht oder vielleicht haben Sie mal irgendwann bei sich im Garten irgendwie die Terrasse gepflastert. Dann sind Sie bestimmt in den Baumarkt gefahren und dann haben Sie sich irgendwelche Steine geholt zum Pflastern. Und das ist ja heute ganz bequem. Heute fährt man dahin, da kann man sich aus 40, 50 verschiedenen Steinsorten irgendwas raussuchen und dann sagt man dem Verkäufer, ich brauche davon 500 oder 600 Steine und dann kriegt man die und die sind alle genormt. Die sind entweder gegossen oder schon so behauen, da müssen Sie nichts mehr machen. Die haben alle genau dieselben Maße, dann sind die was, was ich hier so 20 mal 8 oder weiß der Kuckuck, was die Abmaßungen sind. Da kann man die alle nehmen und wenn dann der Sand stimmt, kann man die auch so ich als Laie einfach verlegen. Gar kein Problem. Das war, liebe Brüder und Schwestern, nicht immer so. Vor über 2000 Jahren, als der Herr Jesus unterwegs war, da war das anders. Als da Häuser gebaut wurden, da gab es noch keine Maschinen. Da wurde auch nicht so mit Beton gegossen, sondern wenn da ein Haus gebaut wurde, dann wurden aus dem Steinbruch die Felsen herausgebrochen oder alte Häuser, die abgebrochen waren, dann guckte man, können die passen? Und da gab es große Steinhaufen, da ging man hin und dann schaute man, kann ich den gebrauchen, möchte ich diesen Stein für mein Haus haben, ja oder nein? Dann hat man geprüft und ihn entweder auf seinen Karren gelegt und dann dorthin gefahren, wo man das Haus baute. Oder man hat sich gedacht, nee, diesen Stein nicht, der passt irgendwie nicht. Der ist irgendwie zu krumm, den kriege ich nicht bearbeitet oder der ist zu brüchig. Und dann hat man den eben weggeworfen. Taucht nichts, ich kann damit nicht bauen, dann hat man ihn in die Ecke geworfen. Das ist der Hintergrund dieses Bildes, wenn hier vom verworfenen Stein, nicht der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist der Hintergrund. Der hier gemeint ist, dass Leute sagen, ein Stein taucht nichts zum Bau des Hauses. Und dieser Stein, von dem Jesus hier im Bild spricht, ist er ja selber, der Eckstein. Und es ist ein Bild für uns Menschen. Wir prüfen ja auch, wie wir unser Haus, unser Lebenshaus bauen. Welche Steine da rein sollen. Welche Ausbildung. Welchen Partner suchen wir uns aus. Welche Versicherungen schließen wir ab. Wie viel Sport mache ich, wie ernähre ich mich halt nicht. Wir haben so ein Haus mit ganz vielen Steinen, das uns gebaut ist. Und uns ist ein ganz wunderbarer Stein angeboten. Der Eckstein, das Fundament, der Fels. Jesus Christus. Ist jedem Menschen angeboten. Und Jesus sagt, bau nur dein Lebenshaus auf mich. Dann wird es funktionieren. Aber das tun viele Menschen nicht. Sie verwerfen diesen Stein, so wie eben früher Bauleute gesagt haben, taucht nichts, bringt nichts. Ich prüfe das, wichtig für mein Leben, ist nur so mein eigener Intellekt, meine Gesundheit, meine Ehefrau, dass sie treu zu mir steht und dann kann ich mit meinem Lebenshaus schon bestehen, überhaupt gar kein Problem halt, nicht? Und die verwerfen dann Jesus. Die werfen den Grund weg. Und das erlebe ich in meinem Dienst immer wieder. Menschen, die den Eckstein Jesus verworfen haben. Vor einiger Zeit habe ich eine Beerdigung gehalten hier in Bremen. War eine relativ große Beerdigung für Bremer Verhältnisse. Halt nicht nur saßen hinten zwei Männer. Und während ich gepredigt habe über Jesus und die Auferstehung, haben die sich die ganze Zeit unterhalten, nur gequasselt. Das interessierte die gar nicht, was der Pope da vorne erzählt halt. Nicht? Interessiert uns doch. Er hat auch keine Bedeutung für mein Lebenshaus, nicht Kirche. Meine Güte. Vor einiger Zeit haben wir hier unten eine missionarische Aktion gemacht. Da haben wir so Teile des Neuen Testamentes, Lukas-Evangelium verschenkt halt, nicht? Und einen Namen, das, oh, danke schön dafür, nicht? Und als er später hochging, nicht, dann lag das einfach im Papierkorb, nicht? 20 Meter gegangen, weggeschmissen halt, nicht? Was brauche ich die Bibel? Wegschmeißen, nicht? Was brauche ich Wort Gottes in dieser Geste, nicht? Ich brauche diesen Stein nicht. Und ihr, die ja klar mit Jesus geht, ihr kennt das, wie dieser Eckstein verworfen wird. Wenn ihr Menschen erzählt, an eurem Arbeitsplatz, in der Schule, in eurer Familie halt, nicht von Jesus, nicht? Und beim ersten Mal wird noch nicht zugehören, aber irgendwann wird ganz deutlich, die werfen es weg, wollen die nichts mit zu tun haben halt, nicht? Weg damit. Jesus, der verworfene Stein halt, nicht? Und das ist auch eine große Not für mich, auch viele Konfirmanden, nicht? Die machen guten Anfang, du unterrichtest die dann fast zwei Jahre lang halt, nicht? Und denkst, Mensch, die haben es verstanden halt, aber dann kriegst du mit halt, nicht? Die werfen es einfach weg. Verworfener Eckstein. Das ist leider, leider, leider Teil unseres Lebens als Christen, dass wenn wir versuchen, Menschen das nahezubringen, wie wunderbar Jesus ist, was das für ein toller Gott ist, dass wir es auch mit einkalkulieren müssen, dass er weggeworfen wird, dass er verworfen wird. So wie es ihm selber gegangen ist, nicht? Er ist gekommen in sein Heiligtum, nicht? Er ist in Jerusalem gewesen halt, nicht? Steht vor dem Hohepriester, nicht? Der sein Mann ist, sein Hohepriester, der eigentlich niederfallen muss, nicht? Der einfach nur anbeten müsste halt, nicht? Und der verurteilt ihn zum Tode halt, nicht? Verwerfung Jesu. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, aber der ist der Eckstein. Nicht nur der Eckstein unseres Lebens, sondern der Eckstein des ganzen Universums, der ganzen Zeit. Das ist der Herr aller Herren. Und die, die ihn verworfen haben, werden eines Tages sehen, was es heißt, den verworfen zu haben, auf dem alles gründet halt, nicht Jesus Christus. Aber wisst ihr, das Schlimmste ist nicht nur, dass irgendwelche Menschen, die nicht wiedergeboren sind, Christus verwerfen. Das ist schlimm genug und da müssen wir beten und da dürfen wir handeln und da dürfen wir versuchen, den Herrn nahe zu bringen. Das Schlimme ist, dass in vielen Bereichen unsere Kirche in Deutschland, die EKD, Jesus verworfen hat. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr diesen Jesus. Wenn Sie sagen, Mensch, ist das jetzt nicht ein bisschen hart? Ich bitte Sie, gehen Sie mal, wenn Sie heute Nachmittag zu Hause sind, auf die Website der EKD, Evangelische Kirche in Deutschland. Und da gibt es links einen Button, der heißt 12 gute Gründe, in der Kirche zu sein. Da haben sich ganz schlaue Leute hingesetzt, nicht? Also bei der Kirche arbeiten ja die intelligentesten Menschen, die wir hier in unserem Vaterland haben, nicht? Und wir haben 12 gute Gründe zusammengestellt, warum man denn in der Kirche sein muss. Ich möchte Ihnen das vorlesen, einige Punkte zumindest halt, nicht? Da heißt es, die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft ist gut beraten, wenn sie solche Orte pflegt. In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für andere ein. Sie tun das auch stellvertretend für die Gesellschaft. Das war ein Punkt, das war der zweite Punkt, der nächste Punkt. Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik und ihrer Atmosphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, dass diese Tage erhalten bleiben. Anderer Punkt. In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der Kirchen schaffen viele Haupt- und ehrenamtliche Engagierte ein besonders menschliches Klima. Anderer Punkt. Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer Kultur. So geht das in einer Tour fort. An einem Punkt wird dann auch von Gott gesprochen halt. Aber ein Name taucht bei diesen 12 Punkten nicht auf. Jesus. Jesus Christus. 12 Punkte nochmal. 12 heißt bestimmt 12 Gründe, in der Kirche zu sein. Sie müssen wissen, das ist für einen Theologen Kirche, kommt vom griechischen Kyriaikos, zum Herrn, zu Jesus gehört. Und wenn die Kirche uns dann erklärt, warum es gut ist, in dieser Kirche zu sein und nicht einmal der Name Jesus auftaucht, und die kennen ja den Namen Jesus, die Theologen, die sowas schreiben, dann wissen sie, den haben die verworfen. Passt nicht rein, ist nicht zeitgemäß. Wie können wir den Leuten, die draußen sind, erklären, warum es gut ist, in der Kirche zu sein? Na, von Jesus wollen wir nicht sprechen. Da kann ich euch eins garantieren, wer aufhört, von Jesus zu sprechen, der beerdigt das, was Kirche ist. Da hört Kirche auf, Kirche zu sein. Dann ist sie nicht mehr Kirche. Kirche nochmal heißt zum Herrn gehörend. Und das muss deutlich sein in all unseren Lebensäußerungen halt, nicht, dass wir zu Jesus Christus gehören. Also mir hat mal jemand gesagt, der war ein bisschen auch gegnerisch gegen mich eingestellt, hat gesagt, Sie sind ja ein Jesus-Fanatiker, also Sie reden ja immer nur von diesem Jesus halt, auch wenn Sie auch über alttestamentliche Texte, kommen Sie immer zu Jesus halt, nicht? Das ist für mich ein Kompliment. wenn mir das jemand sagt. Also wenn das so sein sollte, nicht? Halleluja, dann hätte ich es weit gebracht. Ich will das gar nicht sagen, dass es so ist halt, nicht? Also dass es wirklich so sei, dass ich wirklich Jesus immer am Schild habe und dass ich den immer wieder verkündige. Übrigens ist auch nicht meine eigene Idee, nicht? Also als Luther mal gefragt wird, was ist denn eine gute Predigt, nicht? Da sagt er nur, es gibt nur ein Kriterium. Dass sie Jesum treibet, nicht? Dass sie Jesum treibet halt. Und darum geht es halt, nicht? Nicht nur bei der Predigt, bei aller Arbeit der Kirche, bei aller Arbeit der Gemeinde, nicht? Bei allem, was wir tun. Dass wir Christus groß machen, dass wir Jesus verherrlichen halt, nicht? Und da, wo wir ihn verwerfen, da haben wir große Probleme. Ich könnte jetzt noch weitermachen, also ich kann das gerne auch nochmal sagen, Kirche in Deutschland halt, nicht? Vor einiger Zeit hat es eine Synode gegeben, da ging es um Mission. Und da hat ein Professor Jüngel eine ganz große Predigt gehalten, eine ganz große Rede gehalten. Und dieser sagt er dann in dieser Rede halt nicht, Mission und die Evangelisation ist der Herzschlag und die Atmung der Kirche. Da haben sie alle geklatscht und haben gesagt, super, super, super. Und dann haben die gesagt, wir müssen was für Mission tun. Haben die Kirchenoberen erkannt in der EKD. Da hat man gesagt, wir gründen ein Institut. Ja, es wird immer so gemacht, es werden dann immer Arbeitsgruppen gegründet. Da hat man ein Institut gegründet halt nicht. Ein Institut für Mission. Das ist gegründet in der Evangelisation. In der EKD für Evangelisation und Mission. Da gibt es 3 Standorte, 1 in Greifswald, 1 unten in Stuttgart und der Hauptsitz, der ist in Dortmund. Und dieses Kompetenzzentrum für Mission hat sich dann erklärt, was es macht. Auch das können Sie nachlesen. Lesen Sie es bitte nach, nicht, dass Sie denken, ich hätte Ihnen das erklärt. Ich möchte Ihnen gerne mal vorlesen, ich muss Sie da ein bisschen strapazieren, was dieses Missionszentrum in Deutschland sagt, was es tut. Wirklich sagt, die haben erkannt, wir müssen Mission machen. Aber was bei rauskommt, und hören Sie bitte mal mit, das ist also die komplette abschließende Definition dessen, was diese Erklärung, was dieses Institut tut. Hören Sie mal bitte mit, wie oft Gott vorkommt und wie oft Jesus vorkommt. Ich lese Ihnen vor, was unser Zentralinstitut für Mission in Dortmund selber erklärt auf seiner Homepage, was denn Aufgabe von diesem Zentrum für Mission ist. Das Kompetenzzentrum Mission in der Region organisiert und fördert den Austausch von Erfahrungen in Kommunikations- und Vernetzungsprozessen von Entscheidungs- und Kompetenzträgern regionaler Missionsprojekte. Das Zentrum ist innovativ in der projektbezogenen und beispielhaften Evaluation von Missionsformaten in spezifischen Regionen. Das Zentrum unterstützt Regionen durch Beratung und durch Vermittlung von Beratung. Das Zentrum sorgt für eine gute Einbindung seiner Aktivitäten sowohl in den Reformprozess wie in den vorhandenen missionarischen Anstrengungen der Gliedkirchen und Werken, wobei alle unterschiedlichen missionarischen Anstrengungen und einladenden Richtungen in der evangelischen Kirche im Blick sein sollten. Mit dem Zentrum soll die einladende und missionarische Dimension der ganzen kirchlichen Arbeit in einer Region gestärkt, indem das gemeinsame Engagement in Kirchenkreisen und Regionen angeregt, gefördert und begleitet wird. Zielpunkt ist die Unterstützung von missionarischen Anstrengungen in guter Nachbarschaft. Punkt. Das war's. Das ist Mission in der evangelischen Kirche 2015. Leute, Mission ist, ich erzähle anderen Menschen vom Heil in Jesus Christus, dass da jemand in die Welt gekommen ist, der Gottes Sohn war und uns erlöst hat von unserer Schuld, von unserer Sünde. Und das muss die Welt hören. Das ist Mission. Und hier das ist ein ganz schlauer Text, aber der hat nichts mehr mit dem zu tun, was Mission ist. Hier wird Jesus verworfen. Das ist alles nicht falsch. Auch diese Dinge, 12 gute Gründe in der Kirche zu sein, das hat seine Richtigkeiten, gar kein Thema. Aber das Zentrum fehlt, der Eckstein. Und wenn ihr ein Haus baut, ohne Eckstein, ohne Fundament, dann können die Steine, die drauf sind, noch so toll sein, die Fenster noch so glänzend und die Wasserhähne können aus purem Gold sein. Es taucht nichts, es wird zusammenfallen halt. Und das ist das Entscheidende, wir haben überhaupt gar keine missionarische, evangelistische Kraft, wenn wir Jesus Christus verwerfen. Aber wenn wir den als Zentrum haben, dann wird alles letztlich funktionieren halt. Das ist mal ganz klar. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist immer wieder so. Jesus wird auch von den Bauleuten, die eigentlich ja das Haus Gottes bauen sollten, verworfen. Und das ist auch Aufgabe der Reformation, der Protestanten, immer wieder zu schauen, wo müssen wir uns als Kirche, als Gemeinde reformieren und wo müssen wir auch protestieren, wenn da falsche Entwicklungen sind, wenn Jesus nicht mehr allein das Zentrum der Grund ist. Das war das Zweite. Jesus, der verworfene Stein, eine missionarische Perspektive. Jetzt werden Sie sagen, meine Güte, im ersten Punkt hat er was erklärt, das ging da ja über Sachen, die wusste ich längst schon. Im zweiten Punkt hat er gesprochen über so wichtige Dinge, ja, Gemeinde und Kirche und sowas, EKD, das schwierig ist, wusste ich auch schon. Ja, wo bleibt denn jetzt was für mich? Ich hoffe, dass das der Heilige Geist jetzt schenken wirst, wenn du so denken wirst. Jetzt kommen wir nämlich zum dritten Punkt. Jesus, der zentrale Stein, die biografische Perspektive. Wisst ihr, diesen Stein, den die Bauleute verworfen haben, diesen Stein, denn nun Jesus ist der Eckstein, Der, der damals gekreuzigt wurde, der gelitten ist, der ist der Eckstein. Der Eckstein deines Lebens. Du hast einen Felsengrund, wenn du zu Jesus gehörst, der steht und da kann dir nichts mehr passieren. Nichts mehr. Jesus sagt das selber an anderer Stelle in der Bergpredigt. Zum Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 bringt er dieses Beispiel vom Hausbau. Da sagt er, der, der meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn die Stürme kommen, bleibt dieses Haus stehen. Wer aber meine Rede hört und nicht tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Für eine Weile sieht es gut aus, aber kommen die Stürme, so bricht das Haus ein. Und du, der du zu Jesus gehörst, dir darf ich im Auftrag unseres Heilandes sagen, du hast dein Haus, dein Lebenshaus auf Fels gebaut. Epheser 2 heißt es, ihr seid Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und der Propheten, da Christus ist der Eckstein. Nicht? Alles, was die Apostel, die Propheten, die Pastoren getan haben, ist schön und gut, aber es wird nichts taugen, wenn es nicht gegründet ist auf den Eckstein in Jesus Christus. Und auf dem seid ihr gegründet, nicht? Auf Jesus Christus. Er ist der Fels deines Lebens. Und wenn der steht, kann dir letztlich nichts passieren. In diesem Leben werden wir, das ist dieses Bild von den Stürmen aus Matthäus 7, immer wieder angegriffen. Da gibt es gesundheitliche Dinge. Da gibt es berufliche Schwierigkeiten. Da gibt es Probleme in der Familie. Da gibt es Depressionen und Ängste. Es gibt so vieles, was an Stürmen in unserem Lebenshaus zieht. Und manchmal brechen da auch so einzelne Dinge im Haus weg. Aber glaub mir, es wird nicht einstürzen, wenn es auf Christus gegründet ist. Und vielleicht sind ja momentan Menschen unter uns, die momentan durch so eine Zeit durchgehen müssen, wo die Stürme an ihrem Lebenshaus zerren. Wo sie denken, meine Güte, werde ich das schaffen oder bricht diese ganze Geschichte über mir zusammen? Da darf ich dir sagen, wenn du in Christus bist, dann wird es weitergehen. Dann gibt es kein endgültiges Aus. Dann sage ich nicht, dass morgen alles gut wird, aber dann sage ich, dass dir letztlich nichts passieren kann, weil du auf festem Fels gegründet bist. Und das ist was Tolles, dass wir eine feste Absicherung haben. Nicht? Das ist ja so ein menschliches, anthropologisches Grundbedürfnis, dieses Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit. Nicht? Also das sehen wir ja nicht, dass wir unsere Häuser, die bauen wir ja nicht, die sind ja dann gegen Windstärke 15 letztlich geschützt. Halt, nicht? Wir schließen Versicherungen ab, da lebt eine ganze Industrie von, weil wir Schutz haben wollen. Halt, nicht? Und was machen wir nicht alles medizinisch, unsere Impfungen halt nicht und dass wir zum Arzt gehen und essen vernünftig Vitamine und Mineralien halt nicht. Also der Mensch hat ein hohes Schutzbedürfnis halt nicht und das ist auch in Ordnung so. Aber wisst ihr, ohne Jesus taucht der beste Schutz vom Arzt, von der Versicherung oder von sonst wem gar nichts. Psalm 127 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeitet umsonst, die daran bauen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und das ist der Fall, wenn nicht Christus Jesus der Eckstein, der Grundstein ist, der Fels, auf dem er gebaut hat. Aber wenn das bei dir so ist, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, Halleluja, dann hast du alle Versicherungen, die du brauchst, dann hast du allen Schutz, dann hast du alle Behütung, dann kann dir nichts passieren. Dann bist du behütet. Verlass dich nur auf Jesus, auf diesen Trakont deines Lebens. Das ist der Ruf der Bibel. Jeremia 17 heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Das gilt natürlich für die Frauen ganz genauso halt nicht. Dann bist du gesegnet. Verlass dich nur auf Jesus. Verlass dich nicht auf das Irdische. Verlass dich auf den Felsengrund Jesus halt nicht. Ich habe euch ja wieder auf euer Zettelchen Hausaufgaben aufgeschrieben und auf dem Zettel ist eine der Hausaufgaben Psalm 46 halt nicht. Das ist der Psalm, der Luther so viel Kraft gegeben hat, als er so angefochten war, als so Stürme auf ihn einprasselten, nicht er verfolgt wurde und da Reichsacht und sowas stand halt nicht. Und da heißt es in diesem Psalm 26, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wenn Christus dein Fels ist, dann ist Gott dein Schutz. Da kann dir letztlich nichts passieren. Und das hat Luther so gut verstanden, das hat ihn so bewegt, hat er dieses wunderbare Lied geschrieben, ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen halt nicht. Da kann dir nichts passieren. Dann bist du geschützt. Und das möchte ich dir tröstlich zusprechen. Dir, der du momentan in einer schweren Situation bist. Christus ist da, egal was kommt. Er ist der Sieger und wenn du auf ihn gegründet bist, Halleluja, dann darfst du fröhlich vorangehen halt, nicht? Eine Jungschaft früher sagt mir immer zum Abschied halt, Jesus Christus, mit Jesus Christus mutig voran. Wenn der dein Eckstein ist, egal was kommt, mit Jesus mutig voran. Und es ist so wunderbar und stärkend, wenn man das nicht nur selber erleben darf, sondern wenn man das auch bei Mitchristen mitbekommt, nicht? Die, obwohl die ganz tief drin sind, immer zuversichtlich sind, weil sie doch den Felsengrund haben, den Eckstein, auf den sie ruhen, der wirklich unerschütterlich ist. Es gibt eine Begegnung aus der Kirchengeschichte, die mich immer wieder sehr anrührt, wenn ich sie lese. Es ist die Geschichte von Sophie Scholl, Sie wissen von der Weißen Rose, diese junge Christin, die da in den Widerstand gegen die Nationalsozialisten gegangen ist, halt nicht, und die dann inhaftiert wurde. Sie war gerade mal 21 Jahre und unmittelbar vor ihrer Hinrichtung kriegt sie noch einmal Besuch von ihrer Mutter. Die Mutter war bis zu ihrer Heirat Diakonissin gewesen, eine ganz gläubige Frau. Die ganze Familie Scholl war ja eine ganz gläubige Familie halt. Und jetzt treffen sich dort im Gestapo-Gefängnis ein letztes Mal Mutter und Tochter. Und die Mutter hat dann von dieser Begegnung berichtet. Und natürlich ist das schwierig für eine Mutter. Da weiß man, dieses Kind hat keine Woche mehr zu leben, die wird jetzt hingerichtet. Natürlich für so einen jungen Menschen mit 21 Jahren, was wäre das für eine Perspektive gewesen? Aber die weiß, jetzt ist alles zu Ende. Und jetzt sitzen sie da und jetzt hat der Wärter schon Zeichen gegeben, dass das Gespräch gleich zu Ende ist. Und dann berichtet die Mutter von Sophie Scholl, dass das Gespräch folgenden Verlauf genommen hat. Dann sagt die Mutter: Nun wirst du nicht mehr durch diese Tür hindurchkommen, denn sie hatte sie dort mehrmals besucht. Nun wirst du nicht mehr durch diese Tür hindurchkommen. Dann sagt Sophie Scholl: Ach Mutter, die paar Jährchen. Dann sagt die Mutter: gell Sophie, Jesus. Und dann sagt Sophie: Ja Mutter, du aber auch, Jesus. Und dann gehen sie auseinander. Die eine in den Tod und die andere in die Trauer um die eigene Tochter, wo menschlich nichts mehr zu machen ist, wo das ganz große Elend ist. Aber in dem Elend, wo alles weggebrochen ist, alle Sicherheit, alle gesellschaftliche Reputation, da ist eins da, der Eckstein, der Felsengrund, auf dem diese beiden Christinnen leben und auch sterben durften, Jesus Christus. Und wer diesen Eckstein nicht verworfen hat, sondern wer sein Leben darauf gegründet hat, der hat Trost, Halt und Sicherheit im Leben und auch im Sterben. Und das wünsche ich allen, die hier sind, dass wirklich Jesus der zentrale Stein ihres Lebens ist, auf dem sie gegründet sind, auf den sie sich vertrauen und auf dem sie eines Tages auch fröhlich sterben können. Habt ihr nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus der verheißene Stein, Jesus der verworfene Stein, Jesus der zentrale Stein. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.